Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü.
Yes.
Voll die Premiere. Ich werde diese Ausgabe jetzt ausnahmsweise mal bei YouTube hochladen. Ich weiß nicht, ob ich die ganze hochladen werde, vielleicht so ein bisschen teasern. Vielleicht schauen uns ja jetzt gerade welche zu oder hören uns zu, die gar keine Ahnung haben, was wir eigentlich hier machen. Wollen wir das ganz kurz mal erklären?
Ja, können wir gerne machen.
Ja, wer bist denn du?
Ja, ich bin der Sebastian, ich bin 39 Jahre alt und bin der Gründer von Dance Charts, der Musikpromotion-Agentur oder auch der Mitbegründer von Golden Chocolate Records, ganz neu, neuestes Baby, ein kleines Plattenlabel. Und ich produziere unter anderem für oder unter dem Act-Namen Kalmani & Gray. Und ja, das ist das, was ich so aktuell mache.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass die, die meinen YouTube-Kanal gucken, die wissen, wer ich bin. Vielleicht habe ich aber jetzt auch mit meiner reißerischen Überschrift ein paar neue angelockt. Ja, ich bin ein Idiot und der Rest ist scheißegal. Ja, wir machen Podcasts. Normalerweise machen wir zwei verschiedene Podcasts. Die Klangküche normal, die lade ich ja auch hier bei YouTube immer hoch, den Free Podcast. Unser Premium Podcast, den gibt es dann quasi als Bezahloption dazu. Und dann haben wir noch das Vier-Gänge-Menü. Daran befinden wir uns jetzt. Und das hat keinen zwingenden Zusammenhang mit musikalischen Themen. Da sind wir frei in unserer Themenwahl. Und grundsätzlich war es so gedacht, dass jeder von uns zwei Themen mitbringt. Keiner weiß, was die Themen des jeweils anderen sind. Und dann haben wir insgesamt vier Themen und reden darüber.
Ja. Meistens jedenfalls, ja.
Meistens, ja. Manchmal gibt es ein paar Ausnahmen, aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.
Ja.
Wenn du nichts dagegen hast, würde ich direkt einsteigen mit meinem Thema.
Ja, Sina, leg los, weil ich habe heute die Ausnahme wieder mitgebracht. Ich habe nämlich keine zwei Themen am Start.
Sehr gut. Ja, also mein Thema ist, YouTube ist die Verschwörerhölle.
Also dieses Video wird auf jeden Fall keine nennenswerten Klicks mal ziehen. Das ist jetzt wieder schon versteckt.
Doch, das ist, nein, weil, meinst du, man muss Verschwörungstheorien verbreiten, um bei YouTube
zu kommen? Nee, aber du hast ja gerade YouTube auch indirekt zumindest beleidigt.
Ja gut, aber ich weiß gar nicht, meinst du, das ist schon ein Grund dafür, vielleicht, wenn man so mal auf die Pauke haut und sagt, YouTube ist der letzte Scheiß. Das könnte natürlich auch den Algorithmus provozieren. Also,
ja. Naja, man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht.
Scheiß
auf den
weiter.
Algorithmus. Also, ich mache jetzt kein Geheimnis draus. Natürlich triggert mich aktuell das Thema Nummer eins, Corona. Dieses Coronavirus, was da gerade auf der Welt herumirrt. Und hast du das auch, dass dir
Ich hab's nicht, zum Glück.
Zum Glück nicht.
Aber schade, dass du das hast.
Nee.
Hast du das auch?
Ja, genau. Kennst du das Phänomen, ich frage so, dass Leute so dieses ganze Virus, diese ganzen Maßnahmen und so alles sehr, sehr skeptisch sehen und dann immer um die Ecke kommen mit irgendeinem sehr merkwürdigen YouTube-Video?
Ja.
Also die Quelle ist so häufig, ist sie YouTube. Ja,
klar, kenne ich.
Ich verstehe es nicht. Also,
meistens mal irgendein ehemaliger pensionierter Arzt, ja. Und der wieder irgendwie von Eva Herrmann oder so, oder diese Milina Priradovic, die ehemalige RTL-Moderatorin, die hat irgendwie so eine Webshow und die hat den dann eingeladen.
Es ist immer so, auch Ken FM, der mal irgendwo zu Recht irgendwo ziemlich krass rausgeflogen ist. Ich glaube, im Radio oder so war der ist da weil er echt komische Sachen verbreitet hat, ist er da rausgeflogen. Natürlich, Mainstream-Medien haben ihn da rausgedrängt. Und dort treten dann aber auch immer die komischsten Personen auf. Und das sind dann für die Leute, die jetzt an dieser ganzen Corona-Debatte total zweifeln, das sind die brandheißen Quellen.
Ja.
So, es tut mir leid, ich kann dieses Thema nicht behandeln, ohne mich innerlich irgendwie alle 30 Sekunden krass darüber lustig machen zu müssen. Ich weiß auch, dass das der Sache überhaupt nicht dienlich ist, weil ich natürlich keinen zurückgewinne, wenn ich mich über ihn lustig mache. Ja, das weiß ich, aber ich kann es nicht abstellen.
Ich habe manchmal, wenn solche Leute das dann auf Facebook posten, dann klicke ich in das Kommentarfeld, schreibe die ersten Wörter, Ja?
Ja.
Dann halte ich kurz inne und dann lösche ich diese Wörter wieder und dann scroll ich weiter, weil ich einfach keine Lust mehr habe.
Ich kenne das.
Also als wenn ich einen Affen erklären muss, wie Differentialgleichung zweiter Ordnung funktionieren. Es ist einfach sinnlos. Ist
noch schlimmer als Witzen. Manchmal habe ich das Gefühl, nee, ich gebe jetzt auf, weil ich glaube, das könnte ich echt einfach an einem Affen erklären.
Also. Ich mache auch manchmal folgende Strategie, ich kommentiere tatsächlich irgendwas und dann, sobald der erste Kommentar dann auf mein Dings kommt, auf meinen Kommentar, deaktiviere ich die Benachrichtigung, damit ich das nicht mehr mitkriege, was danach alles so passiert.
Damit du bloß nicht in diesen Sumpf gezogen wirst.
Ja, aber es ist auch das ist eine unendliche Spirale, ist das, ne? Also man dreht sich immer in solchen Diskussionen dann auch im Kreis. Ja. Und man muss immer von vorne anfangen. Also man muss diesen Hayopais echt mal erstmal erklären, was Verschwörungstheorien sind. Und manchmal ist es ja auch gar nicht so leicht, dagegen zu argumentieren, so aus dem Stegreif.
Ja,
und dann mit Worten ist das ja immer noch was anderes, als wenn du es im Gespräch klären könntest. Und dann gibt man gleich von vornherein schon auf. Ne?
Ja, oder wenn der da wäre, dann könntest du ihm einfach mal gepflegt in die Fresse hauen. Nein, Quatsch. Ich bin Pazifist.
Ja.
Nur manchmal das... Also, ich möchte auch gar nicht auf irgendwelche Argumente da eingehen, sondern ich möchte das wieder, man kennt es von mir, einen Schritt von weiter außen betrachten. Also ich schaue mir das an und dann denke ich mir immer, bevor ich jetzt argumentativ dagegen angehe, weil das funktioniert in der Regel nicht, ich habe das teilweise tatsächlich auch wieder in dem Rahmen auch schon wieder versucht und es ist immer da auch der gleiche Ablauf, ne? Du kriegst ein Argument geliefert, du belegst, dass das Argument scheiße ist, ja? Und dann wird teilweise das sogar akzeptiert und dann kommt aber in dem Video hat der das und das gesagt. Und dann, das geht immer so weiter. Also das ist so, du hast das Gefühl, hey, warte mal, ich habe gerade bewiesen, dass 10 Videos, die du mir gezeigt hast, Quatsch waren, aber das 11. Video jetzt, das ist es, oder wie?
Ja, so. Klar. Also es gibt natürlich so ein paar Faustregeln, wie man so einen Quatsch ziemlich schnell entlarven kann. Ne? Also, wenn 99 Wissenschaftler was anderes sagen, aber der eine sagt dann genau das Gegenteil, sollte einem das schon merkwürdig vorkommen.
Na gut, dagegen haben sie ja immer das ultimative Argument, die 99 stecken in der Verschwörung und nur der eine, der ist der, der geleakt hat, das ist der, der das Wissen hat. Und jetzt kommt die faszinierende Erkenntnis, dieser eine, der hat immer einen YouTube-Kanal.
Ja, das ist natürlich auch. Also so Leute wie KenFM, die leben natürlich von ihrem YouTube-Kanal und die müssen, also ganz profan gesagt, müssen die Klicks generieren. Ja, und da ist denen, glaube ich, auch keine These steil genug, um sowas zu machen. Ne? Also wenn die einfach nur den Käse wiedergeben, also nicht negativ gemeint, aber den Käse wiedergeben, die auch die Tagesschau jeden Tag erzählt und seriöse Medien.
Ja.
Da machen die halt keine Klicks, ne?
Nee, die müssen
genau die gegengesetzte
Gegenpol sein.
Genau, die müssen den Gegenpol einnehmen und nur dann funktioniert deren Geschäftsmodell.
Ja.
Und traurig aber wahr, fallen da sehr viele Leute drauf rein.
Ja, und ich habe dann tatsächlich heute wieder, ich weiß gar nicht, wie es zu mir getragen wurde, aber da war dann KenFM mit dem Dr. Bakhti oder irgendwie heißt der, und die unterhalten sich tatsächlich eine Stunde lang über die aktuellen Geschehnisse. Und der KenFM, der macht das total raffiniert, ne?
Ja,
und der ist Profi. Der macht das richtig clever. Der nimmt immer die Position der, also er nimmt vermeintlich die Position der Mainstream-Medien ein, die er Mainstream-Medien nennt, und sagt dann immer so, ja, aber ich habe doch in der Tagesschau gehört, dass das und das. Mhm. Also und legt das aber quasi so schon hin, dass der andere sofort sagen kann, ja genau, das ist Quatsch. So.
Ja, der stellt so Suggestivfragen und dann wirkt das so, als wenn er überzeugt wird während des Gesprächs.
Ja, genau, das ist total faszinierend. Und ich hab's 3 Minuten geguckt und hab dann gedacht, hä, will der mich verarschen? Das ist total die komische Argumentation. Also er übernimmt ja im Prinzip auch ganz häufig, das ist echt ein cleverer Schachzug. Er unterstellt der Tagesschau dann irgendeine Aussage, die erstmal so gar nicht getätigt wurde, aber aus dem Zusammenhang gerissen kann man so vielleicht das darstellen, dass die Tagesschau es so gesagt hätte. Und dann widerlegt er dieses Scheinargument. Und damit hat er dann die Tagesschau sozusagen in ihrer Aussage überführt, ja, in ihrer Falschaussage.
Ja.
Was natürlich in sich total merkwürdig ist, aber man guckt das und anscheinend, manche sind dafür anfällig, werden total überzeugt davon. Und ich habe das Video geguckt und hatte so das Gefühl, krass, da unterhalten sich zwei Leute und das Gespräch war jetzt okay, es war jetzt nicht keine Ahnung, das China-Virus wurde von irgendwelchen Geheimdiensten entwickelt und das gibt es gar nicht. Also ganz krude, so bekloppt war es jetzt gar nicht. Aber man hat ganz häufig gemerkt, dieser Bhakti, der hat gar keine Ahnung. Ja, also der ist überhaupt nicht im Thema drin. Der stellt immer so irgendwelche Fragen und du denkst dir so, hör mal, zweimal irgendwie in der Info Corona-Update, dann hättest du diese Frage echt nicht gestellt. Ne?
Ja, ja.
Aber dann lese ich auch darunter in den Kommentaren, direkt mal reingeguckt, feiern natürlich die Person völlig ab und dann liest du echt so, hoffentlich kommt sowas mal an die Macht, damit wir so das Pack von Drosten und Co. nicht mehr ertragen. Also wirklich, ne?
Ja.
Das sind für die Feindbilder.
Ja.
Und du weißt ganz genau, die haben noch nie eine ganze Episode von dem Drosten-Podcast ganz gehört, geschweige denn irgendwas davon verstanden.
Ja, aber ich weiß nicht, also ich kann mir sogar vorstellen, da müssen wir vielleicht mal jetzt das Feld der Psychologie betreten. Ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere das versteht, was der Drosten da sagt. Also wenn man sich zum Beispiel die Folge von heute angehört hat, den 20.04., dann ist das ja schon so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Ne? Also der prognostiziert da Szenarien, die sehr langfristig gehen. Also er redet von einer zweiten Welle, die wir bekommen und so weiter und so fort, ne, im Herbst. Und jetzt ist das alles noch relativ gering, was passiert. Und das wird noch alles groß werden, ne? Also die Katastrophe.
Ja, wobei ich direkt einhaken möchte und sage, dass den Satz, den du jetzt gesagt hast, er prognostiziert Weltuntergangsstimmung, das ist ja die Interpretation schon, ne?
Das ist meine Interpretation.
Er nimmt sowas wie, das wird der Weltuntergang, sagt er zum Beispiel nie, ne?
Nein, würde er nicht sagen. Ich habe das jetzt.
Ja, aber das ist mir nämlich beim Drosten sehr, sehr wichtig, er sagt einfach Sachen, wie sie sind und wie wahrscheinlich die eintretenden Fälle sein können. In der Beurteilung dessen, gebe ich dir recht, kann das sehr, sehr düster sein. Ne?
Ja, genau, also darauf wollte ich hinaus. Wenn du solche düsteren Nachrichten bekommst, dann reagierst du da irgendwie drauf. Ne? Also viele Menschen, kann ich mir vorstellen, reagieren mit Angst darauf.
Ja.
Und weil vor allen Dingen so konservative Menschen, deren Leben wird sich verändern, ja, nachhaltig verändern. Also erstmal müssen wir vielleicht jetzt 2 Jahre durch so eine Krise und danach ist das aber auch nicht wie vorher, sondern dann hat sich die Welt verändert. Ne?
Ja, genau.
Und diese Szenarien machen, glaube ich, vielen Menschen richtig Angst. Und dann ist das so eine Abwehrreaktion. Also dann, du hast ja gar nicht viele Waffen, um dich dagegen zu verteidigen, gegen diesen ankommenden Sturm.
Ja.
Und dann fängst du einfach an, wieder den Übermittler der Botschaft zu vernichten, ne? Also den willst du dann platt machen. Also der Drosten ist dann packt.
Der Feind
anstatt ist der Feind, ja.
Ja, ja.
Das ist so
Wahnsinn.
Das ist irrational eigentlich, ne? Also immer das beobachtet man ja immer, dass der Überbringer der schlechten Nachricht, der ist dann immer der Feind, weil man keinen Angriffspunkt hat, keinen anderen, ne?
Man kennt es sogar noch so aus so altertümlichen Filmen, wo dann irgendwie der Botschafter kommt und der gibt die schlechte Nachricht, dann wird der erstmal geköpft. So. Ja. So, einfach weil, Arsch, was fällt dem ein, hier so eine Message zu droppen?
Ich habe mal so einen Film gesehen, da ist so eine Textilfabrik und den Mitarbeiterinnen wird dann gekündigt, ne? So Frauen sind das, ne? Und dann setzen die sich dann dahin privat und dann beschließen die Rache zu nehmen, ja? Weil denen wurde ja gekündigt und alle Arbeitslosen so. Und dann fahren die erstmal zum Firmenchef irgendwie hin und der sagt dann, ja, ich konnte da nichts für, das haben meine Chefs mir gesagt, ne? Ja, dann ziehen die weiter, irgendwie müssen dann ins nächste Land und so und dann ist das erstmal so ein Konsortium und dann so eine Heuschreckenfirma und dann hier so ein Aktiendepot und so, ne? Ja. Also irgendjemand hatte immer Anteile an diesem Firmen und an diesen größeren Firmen hatten dann wiederum andere Leute Anteile, die konnten gar nicht den Typen kriegen, der letztendlich verantwortlich war. Ne? Das ist ja so ähnlich. Du kannst nicht denjenigen erwischen, der für diesen ganzen Schlamassel zuständig ist. Und dann baust du dir selber Feindbilder auf. Und
es ist wirklich interessant, ne? Wie diese Feindbilder.
Das ist 100% Psychologie, ist das, ne?
Ja, ja. Und das es ist aber auch so Wahnsinn, dass selbst der Präsident der Vereinigten Staaten,
der lebt das vor gerade, ja.
Ich muss das direkt mal korrigieren. Ich habe schon wieder gerade den Fehler gemacht, dieses Amt in irgendeiner Weise auf etwas Besonderes zu heben. Also, wir wissen eh, es gab schon immer bescheuerte Präsidenten, aber Trump hat jetzt wirklich die Messlatte auf den Boden gelegt, ja?
Eingebuddelt.
Eingebuddelt, da ist nichts mehr zu holen. Das, also, Als zukünftiger amerikanischer Präsident würde ich mir die Frage stellen, ob man dieses Amt überhaupt noch will. Also seitdem, egal. Aber auch da siehst du ja dieses Problem. Es muss einen Feind geben. Und aktuell ist es ja so, dass es einfach ein scheißblödes, pandemisch verlaufendes Virus ist. Das ist so unbefriedigend, weil das kriegen wir ja gerade nicht in die Finger. Also muss es eine Person sein, es muss ein Mensch sein.
Es muss ein Mensch sein, ja.
Und entweder ist der Drosten es schuld oder die WHO, beziehungsweise dann der Präsident der WHO oder es ist der RKI-Chef. Und es sind, also...
Ja, Merkel war auch schon schuld bei einigen. Also es waren eigentlich, sind schon alle einmal durchgereicht worden, wer schuld war. Jetzt hier so die chinesische Regierung, die haben das Ding in so einem Labor gezüchtet, das ist entwichen und es wird immer ein Schuldiger gesucht. Ne? Irgendjemand muss ja immer herhalten für diese Katastrophe, weil der Mensch sich auch nicht vorstellen kann, dass sowas Eklatantes passiert und niemand ist schuld daran. Ne? Also dass einfach mal die Natur sowas über uns hereinbrechen lässt, das kommt für manche gar nicht in Frage. Also das kann eigentlich nicht sein, ne?
Das ist echt merkwürdig, dass Menschen so ein Problem damit haben, dass schlimme Dinge einfach passieren. Also ich weiß nicht.
Und ist ja auch überhaupt nicht selten, dass sowas passiert, ne? Also, wenn du dir mal die Geschichte anguckst, also hier vor 100 Jahren ist es passiert, die spanische Grippe, dann gab es im Mittelalter die Pest und so. Ja. In Italien ist mal eine ganze Region durch einen Vulkanausbruch platt gemacht worden und so weiter und so fort. Also es gibt immer riesige Katastrophen, ne? Die passieren. Also alle paar Jahre eigentlich. Oder die Flutwelle 2004, ne, wo eine Viertelmillion Menschen gestorben sind, innerhalb von wenigen. Ja,
ich würde einfach immer Gott die Schuld geben. Das ist auch genauso einfach.
Ja.
Wenn du dich einmal, ich habe jetzt diese YouTube-Hölle durchgeklickt. Im Übrigen, ich kam auch drauf, weil ein Zuhörer von uns mir auch was bei Instagram schickte, der völlig fassungslos war, dass auch so ein YouTube-Influencer-Fitness-Typ, jetzt muss ich gucken, wie heißt der, irgendwas Teichmann oder so, hat auch so ein Video, Moment, ich klick's direkt mal an, damit ich nichts Falsches sage. Und er war auch völlig geschockt, dass so ein Typ sowas jetzt veröffentlicht. Ich kann es nicht anklicken, war kein Link zum Anklicken. Ja, auf jeden Fall, das ist gerade ganz, ganz merkwürdig, dass diese Experten, vermeintlichen Experten immer auf YouTube gerade unterwegs sind. Ich meine, man kennt das, ne? Man kennt das, egal zu welcher Verschwörungstheorie, die YouTube-Universität hat eigentlich zu jedem Thema eine Vorlesung parat.
Ja.
Aber jetzt gerade ist es natürlich brisant, sehr, sehr brisant, ja. Also, wie gesagt, das war mein YouTube-Thema. Du kannst vielleicht jetzt, du willst wahrscheinlich, es gibt ja noch ein paar andere Themen in diesem Oberthema Corona, weil mein YouTube-Thema habe ich damit jetzt durch.
Hast du abgefrühstückt, okay. Also ich habe, wie gesagt, keine Themen mitgebracht, aber ich könnte trotzdem jetzt mir was aus dem Ärmel schütteln hier. Und zwar, finde ich, sind wir gerade an einem sehr interessanten Punkt in der Pandemie angekommen. Wir haben so die erste Welle ja hinter uns gebracht, mehr oder weniger. Also die Infektionszahlen gehen zurück. Die Leute sind jetzt echt wochenlang brav zu Hause geblieben, im weitesten Sinne oder weitestgehend. Und jetzt sind wir an so einem Scheidepunkt angelangt, wo auf der einen Seite die Politiker sagen, okay, wir machen jetzt Lockerung, also wir können das ganze System ein bisschen entspannen und den Menschen wieder Freiheiten geben. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch die, auch von Wissenschaftlern, die These, dass man die Lockerung eigentlich gar nicht machen sollte zurzeit, weil dann bestimmte Effekte wieder auftreten, die vielleicht sogar alles noch viel schlimmer machen als vorher.
Ja.
Und wenn man ganz hart ist, dann kann man das gerade so in zwei Lager einteilen. Also die Leute, die für Lockerung sind und die Leute, die gegen Lockerung sind.
Mhm.
Und für beide Seiten gibt es viele Argumente, ja, in beiden Richtungen. Ja. Und da wollte ich mal fragen, welchen Team bist du denn gerade?
Ja, kann ich ja direkt sagen, ich mache ein drittes Lager auf.
Okay.
Ich bin nämlich nicht Team Pro-Lockerung oder Kontra-Lockerung, weil das mich in der Diskussion auch total genervt hat. Ich weiß, dass die Menschen so ticken, dass die immer so Anweisungen brauchen, ja? Was machen wir denn jetzt? Gehen wir jetzt raus oder nicht? Haben Geschäfte jetzt auf oder haben die zu?
Warum hat der Baumarkt auf und die Kirche zu?
Genau.
Warum
800 Quadratmeter, ich brauche ganz klar meine doofen Regeln, sonst treffe ich gar nichts. So sind die Menschen, leider.
Ja.
Ich würde mir wünschen, Das funktioniert, wie gesagt, nicht, weil die Menschen zu blöde sind. Aber ich würde mir wünschen, man könnte noch ein drittes Lager aufmachen und zwar einfach sagen, ey Leute, wir passen das immer an die Situation an und wir gucken mal, dass der R0, also die Infektionszahl, wie nennt sich das genau, wie viel steckt einer an, der es bekommt, dass der mal deutlich unter 1 bleibt. Ne? Ja. Das ist unsere Vorgabe. Der soll deutlich unter 1 die ganze Zeit konstant bleiben. So, das heißt aber auch, und das ist dann der nächste Satz, wir müssen das natürlich, das ist sehr träge, das System. Ne? Also eine Anweisung jetzt zeigt sich in 2 Wochen das Ergebnis. Das heißt, die Änderungen, die wir vornehmen, dürfen nicht zu krass sein, weil wir natürlich sonst, wenn wir jetzt alles aufmachen und in 2 Wochen haben wir die Tsunami-Welle, die reinschwappt, dann haben wir ein Problem.
Sina, da muss ich einmal reingerätschen. Im Prinzip, du hast ja gerade gesagt, du machst die dritte Seite auf, aber eigentlich bist du in der Seite gegen Lockerung, weil darauf wird das hinauslaufen, was du jetzt gerade gesagt hast. Und zwar gibt es ja diese Theorie von Hammer and Dance.
Ja.
Und im Prinzip hast du gerade den Dance beschrieben. Also du machst Lockerung, wo es geht, und dann kommen aber auch wieder Einschränkungen und das wechselt sich immer wieder ab. So, ja.
Ja, aber da muss ich direkt sagen, das ist nicht ganz das, was man am Anfang unter Hammer und Dance verstanden hat. Hammer und Dance war anfänglich so erklärt worden, wir machen drastische Maßnahmen und dann lassen wir aber einfach wieder freien Lauf. Ja, und davon würde ich komplett abraten, sondern ich würde sagen, man muss sozusagen, wenn man Maßnahmen wieder weglässt, beziehungsweise Lockerungen macht, dann müssen die einhergehen mit einer Verhaltensanpassung. Weil sonst ist ja logisch, was passiert.
Ja, kommt ja. Also so Hygienemaßnahmen bleiben ja bestehen. Ne? Also Hände waschen ist Pflicht natürlich und Abstand halten ist Pflicht. Und jetzt kommen ja auch Masken, Masken tragen wird Pflicht. Das sind ja schon so bestimmte Maßnahmen, die trotzdem aufrechterhalten werden.
Ja, gut, aber das ist ja letztlich, das ist ja das, was die Politik jetzt macht. Die versucht, irgendwie einen Weg zu finden, dass man Lockerungen machen kann.
Ja.
Und mit eben Anweisungen für Verhaltensregeln, dass R0 nicht weiter krass steigt. Ja? Ja. So, was ich mir aber jetzt wünsche in der Kommunikation ist halt, dass man den Leuten einfach mal klar macht, vergesst mal fixiert euch nicht so krass auf diese Anweisungen. Ja, ich habe auch schon so oft gehört jetzt, ja, erst hat man gesagt, Masken bringen nichts. Jetzt sagt man, die bringen was. So, ja, dann ist das halt so. Also man muss sich jetzt darauf einstellen, dass sich das jetzt permanent ändern wird. Ja. Das kann sein, dass wir nächste Woche sagen, krass, jetzt müssen wir das machen.
Ja, also mal als Beispiel, jetzt werden die Möbelhäuser in NRW geöffnet und es kann aber sein, dass sie in 4 Wochen wieder zumachen, weil sie gelernt haben, dass das scheiße war, die Idee.
Genau. Und dann darf man nicht schon wieder darüber diskutieren und sagen, ja, da war ein Fehler, da hat er was Falsches gesagt, der Politiker, der ist unglaubwürdig, der hört auf die falschen Wissenschaft.
Das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe ganz oft jetzt gelesen, Jens Spahn, der muss rausgeschmissen werden, der hat ja Anfang Februar hat er Folgendes gesagt, ne? Und dann wieder zitiert. Und da hat er tatsächlich gesagt irgendwie, ja, wir haben die Lage vollkommen unter Kontrolle und alles ist gut. Wir müssen uns keine Sorgen machen, ja?
Ja, Erkenntnisstand damals war das ja auch so.
Absolut. Also ich möchte mal denjenigen sehen, der Anfang Februar wusste, in welchen Misthaufen wir jetzt hier Ende April stecken. wenn du das wusstest, herzlichen Glückwunsch, da warst du einer der ganz wenigen auf der Welt. Aber das kannst du keinem vorwerfen jetzt mehr, ne? Das ist... Ja, das ist schwierig sowas, ne?
Also, ich merke aber auch, ne, dass viele Leute, also warum das nicht klappt, ist, du hast 2 Optionen. Entweder du nimmst die Maßnahmen, die man dir sagt, einfach hin und hinterfragst nicht, ja? Also du sagst einfach, okay, die sagen, ich soll die Hände waschen, ich wasche die Hände. Die sagen, ich soll nicht mehr als 2 Personen oder eine Person mit einer Person, also maximal 2 Personen draußen unterwegs sein. Alles klar, mache ich, hinterfrage ich nicht. Ist okay, alles cool. Oder du fuchst dich voll in das Thema rein, hörst dir wirklich seriöse Wissenschaftler zu dem Thema an, verstehst sehr viel, merkst dann, okay, es gibt sowas wie R0, es gibt sowas wie Risikogruppen, es gibt Hotspots, wo man zum Superspreader werden kann, es gibt Bereiche, wo das vielleicht egal ist, also ne, das ist ja nicht, das sind zwar knallharte Regeln, die da formuliert werden, aber eigentlich dem steht ja etwas entgegen, und zwar eine Maßnahme mit einem bestimmten Sinn. Also es macht einfach einen riesigen Unterschied, ob ich jetzt mich irgendwie in einer Gruppe in der Stadt treffe mit 20 Leuten und die treffen, die sind alle miteinander irgendwie gar nicht bekannt, und dann gehen die auseinander, dann können die unter Umständen ein Virus total krass spreaden. Oder ich treffe mich mit drei Leuten irgendwie im Wald, mit denen ich mich seit 3 Wochen irgendwie treffe. Ja, das macht einen totalen Unterschied.
Klar.
Und entweder hast du dich halt voll da reingefuchst und weißt dann diese Maßnahmen anzuwenden, oder du hältst dich einfach stur an das, was gemacht wird.
Ja.
Aber ganz viele haben nicht die Kapazität, haben nicht die Konzentration jetzt, sich da so reinzufuchsen. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ich glaube...
Das kannst du auch nicht von jedem verlangen eigentlich. Das Thema ist ja ultra komplex. Ja. Und wenn du, also jeden Tag kommen ja auch neue Informationen durch, ne? Also es werden ja jeden Tag irgendwelche wissenschaftlichen Studien veröffentlicht und dann ändert sich was. Der Drosten hat zum Beispiel heute erst erklärt, dass sehr wahrscheinlich Kinder genauso für die Verbreitung des Virus verantwortlich sind wie erwachsene Menschen. Ja. Also gibt keinen Unterschied zwischen, ob Kinder das verteilen oder... Man hatte nämlich erst immer geglaubt, Kinder wären nicht so infektiös, aber stimmt einfach nicht. Hat jetzt eine ganz neue Studie rausgefunden. Und solche Erkenntnisse, die kriegst du halt auch nur mit, wenn du dich täglich mit dem Thema beschäftigst. Irgendwie, ne?
Genau. Und das, da reicht es halt leider nicht, wenn du Überschriften liest. Ne? Also ist ja auch so eine Sport geworden, gar nicht mehr irgendwas lesen, sondern einfach nur noch Überschriften lesen. Und das haben wir ja auch schon gesehen, dann titelt die Spiegelseite zum Beispiel, jeder Achte könnte immun sein. So. Ja. Bezieht sich darauf, aber auf Gangelt in Heinsberg aus der Studie, wo ja eine krasse Infektion war. Also, und das dann sozusagen nehmen sie aber als Überschrift. Und wenn du die Überschrift liest, jeder Achte könnte immun sein.
Ja.
Das ist natürlich grob fahrlässig, sowas zu schreiben.
Ja, absolut. Also gut, immerhin benutzen den Konjunktiv mit könnte. Das ist ja schon mal...
Ja, genau, weil die das missverstehen, wissen, was der Konjunktiv ist, genau.
Ja, und also im Prinzip musst du auch einmal, also du weißt das auch, du hast auch studiert, so wissenschaftliche Arbeiten, ne? Also, oder eine Studie allgemein, das ist halt eine Quelle von vielen. Lass mal 10 Wissenschaftler 10 Studien machen, da kriegst du eigentlich in der Regel 10 verschiedene Ergebnisse raus. Und dann musst du dann, da gibt's ja Wissenschaftler, die nehmen diese 10 Studien und machen daraus wieder eine neue Studie, ja, so Literaturstudie.
Das hat die MyLab, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das hat einen Namen. Das gibt die Einzelstudien und dann gibt es die Erkenntnisse aus Studien.
Ja, genau.
und das sind dann sozusagen die am Ende, das sind die besten Erkenntnisse, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, 50 Studien zu einem Thema nimmst und daraus sozusagen eine Studie machst. Und sowas dauert Zeit. Und was Leute auch überhaupt nicht verstehen bei dieser ganzen Statistik, dass, also man erwartet natürlich gerade einfach furchtbar viel von der einfachen Bevölkerung, ne? Also sowas wie Fehlerbalken. Kein Mensch weiß, was Fehlerbalken sind, ne? Also das heißt halt, in welchem Rahmen kannst du dich verrechnen? Und dann nimmt man halt so Worst-Case, Best-Case-Szenarien, rechnet die ganzen Gleichungen raus. Aber sage ich mal, Leute, die jetzt das nicht so auf dem Schirm haben, die lesen 2 Zahlen und denken sich, hä, die wissen es nicht.
Ja, absolut. Ne? Also es ist halt mega kompliziert. Ne? Alleine schon die Vergleichbarkeit, das ist bei dieser Epidemie oder Pandemie ist das richtig schwierig.
Ja, völlig.
Ja, in Italien ist das alles zusammengebrochen und so weiter und so fort. Ne? Das Problem ist schon, bei Italien herrschen auch ganz andere kulturelle Verhältnisse als bei uns. Ne? Also zum Beispiel, die Italiener begrüßen sich mit hier, Bussi, ne? Also links, rechts oder so. Ne?
Küsschen.
Machen wir in Deutschland in der Regel nicht. Wir machen Handschlag. So, schon ein Riesenfaktor in der ganzen Rechnung. Oder in Italien ist es so, da haben die irgendwie im Schnitt 2,8 Kinder und wir haben in Deutschland 1,4 Kinder irgendwie. Riesenunterschied nachher, wie viele Personen in so einem Haushalt wohnen. Ja. Und dann, ob die Großeltern da noch mitnehmen, das ist in Italien anders als in Deutschland. Und deswegen ist schon alleine und es wird ja zum Beispiel gerade auch viel mit Schweden immer verglichen und so. Das ist halt alles super schwierig und hochkomplex, ne?
Ja, Schweden ist ein Land mit 10 Millionen Einwohnern. Das ist.
Genau, und da sind.
Wie willst du das vergleichen mit einem Land mit 80 Millionen Einwohnern? Mit ganz anderer geografischer und Bevölkerungsart, also wie die Menschen leben, das ist. Alles ein bisschen merkwürdig.
Genau, also hier wohnt der Nachbar im Schnitt 35 Meter entfernt und in Schweden 350 Meter, ja. Und da sind 10 Grad kälter im Schnitt und all sowas. Ganz viele Faktoren, die das alles super schwierig machen. Ne? Aber dann kommt halt ein Virologe, ja, und der sitzt sich dann bei Lanz hin und sagt irgendwas Kritisches und dann wird das als die Referenz angenommen, ne?
Ja.
Das ist halt auch immer schwierig. Aber ich wollte jetzt nochmal zurückkommen, Sinan.
Eine Sache wollte ich noch, was gerade so gut passt. Ich hatte das YouTube-Thema eigentlich abgehakt. Ich muss ganz kurz noch zu dem KenFM-Video eine Sache sagen. Und zwar, das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ich höre ja regelmäßig den NDR-Podcast von Drosten und dann habe ich jetzt dieses KenFM-Video geguckt, wo er mit diesem Bugdi da sich unterhält. Und das fand ich total interessant. Wenn ich den Drosten höre, muss ich sehr konzentriert sein. Ich muss dem Sau gut zuhören. Und es ist ganz häufig, wenn man ihm zuhört, leider etwas unbefriedigend, weil er keine hieb- und stichfesten Erkenntnisse nennt. Er sagt immer, wir könnten daraus ableiten, das oder auch das. Ne? Und dann stehst du immer da und denkst so, klingt jetzt gar nicht so geil. Also, okay, man weiß es nicht. Ist total unbefriedigend.
Ja.
Wenn du das KenFM-Video guckst, total geil. Jede 2 Minuten irgendwie, krass, bam, voll die Erkenntnis. So ist es, krass, next. So, immer von einem Thema zum nächsten und die sind sich immer so super sicher. Und natürlich ist das viel befriedigender zu gucken,
ja.
Aber das macht es halt nicht richtiger.
Das
hilft nicht.
Ja, also die Bundesregierung ist ja, das ist das erste Mal, dass ich das erlebe, dass die auch richtig versuchen, mal Aufklärung zu betreiben. Ne? Also in der Regel ist jeden Tag der Bundesgesundheitsminister in der PK und erklärt die Sachlage. Und genauso das RKI und auch der Bundeswirtschaftsminister und der Bundesarbeitsminister. Also die sitzen eigentlich jeden Tag in der Woche da und geben eine Pressekonferenz.
Ja.
Und das habe ich so noch nie erlebt. Also wir hatten ja schon mehrere große Dinge in den letzten Jahren in Deutschland. Ne? Also die Flüchtlingskrise zum Beispiel 2015. Da hat sich nicht jeden Tag jemand hingesetzt, ja.
Und dass man versucht zu erklären, dass da keine Milliarden Menschen unser Land fluten.
Genau, und dass hier die Welt nicht untergeht und so, ist ja auch nicht passiert, ne? Und oder als der Dieselskandal war, hat sich auch nicht der Bundesverkehrsminister jeden Tag in eine PK gesetzt und das versucht zu erklären. So was gab es noch nie. Und jetzt passiert das zumindest schon mal. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, ne? Und dann, dann liegt es an uns, dass wir vielleicht auch ein bisschen versuchen, herauszufiltern, welche Medien. Ja, das ist schwierig. Könnten geeignet sein, um Informationen zu verarbeiten. Ne?
Und das ist sauschwierig.
Sauschwierig, weil letztendlich kommst du immer am Ende auf die Vertrauensfrage. Ne? Also klar, der Tagesschau kannst du vertrauen. Ne? Also kann man jetzt einfach mal so sagen. Aber auch die bauen Mist, ne?
Ja, also Tagesschau habe ich auch schon ein paar Mal bei Instagram gesehen, dass sie so Formulierungen machen, ne?
Ja.
USA am stärksten von der Corona-Krise betroffen. So, da könnte ich mich drüber aufregen, wenn man so einen Satz formuliert, weil was heißt das?
USA absolut oder relativ betroffen? Gesehen, ja, das ist schon die Frage.
Also, und wenn man es absolut meint, sie meinen absolut, ne? Also haben die meisten Infektionen als ein Land betrachtet, haben aber auch 330 Millionen Einwohner und das sind einfach mal so viele wie Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, komplett alle Länder um uns herum zusammen. Ja?
Ja, klar.
So, und wenn wir jetzt mal diese ganzen Länder mit USA vergleichen, dann ist USA immer noch nicht so krass dran, dann sind wir immer noch viel schlechter dran. Und das ist aber auch dieser Vergleich hinkt vorn und hinten. Also auch du kannst.
Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Die haben keine Krankenversicherung, all sowas. Das sind ja alles Faktoren, die nicht vergleichbar sind. Ja,
was ich jetzt gerade gemacht habe, ist ja einfach nur zu nehmen, okay, dann nehmen wir halt Bevölkerung. Aber was heißt das denn schon wieder? Also eigentlich, wenn du irgendwelche Vergleiche ziehen willst, dann musst du gucken, dass die ganzen Parameter, der beiden vergleichbaren Regionen oder so, dass die auch vergleichbar sind. Weil alles andere macht leider keinen Sinn.
Ja, oder relativ wenig Sinn nur, ne?
Also du kommst schnell dazu, falsche Erkenntnisse zu ziehen.
Ja.
Und der Mensch ist halt so, auf der einen Seite denkfaul, auf der anderen Seite erkenntnisgeil.
Ja, also man muss auch wirklich sagen, das ist hochkompliziert. Ne? Also ich hatte in der Uni 2 Semester Stochastik. Und das hilft so ein ganz bisschen jetzt gerade, Wahrscheinlichkeitsrechnung und so. Und aber trotzdem fällt es einem echt schwer, Sachen irgendwie statistisch aufzubereiten und zu verstehen und so. Und jemand, der so eine Ausbildung nicht genossen hat, dem muss es ja noch viel, viel schwieriger vorkommen, ne?
Ja, ich hatte Mathe-LK und habe Elektrotechnik studiert. Ja. Also ich habe sehr, sehr viel gerechnet in meinem Leben. Und das trotzdem kann ich bestätigen, das weiß ich noch aus meinem Mathe-LK. Es war beim Thema Statistik, war es genau so, ich habe da rumgerechnet Und dann hatte ich am Ende irgendwie eine Wahrscheinlichkeit ausgerechnet. Und dann guckst du dir diese Zahl an und du weißt jetzt nicht so genau, habe ich richtig gerechnet, ist das Ergebnis richtig? Du guckst sie dir an und denkst so, ja, Wahrscheinlichkeit von 35% klingt gut. Keine Ahnung, klingt plausibel, ne? Ja. Und dann gab es einfach öfter mal den Fall, dass ich mich voll verrechnet habe, voll auf dem Irrweg war und am Ende kommt so raus, nee, die Wahrscheinlichkeit lag bei 60%. Voll der gravierende Unterschied, ja. Aber im Gefühl konnte ich das gar nicht beurteilen. Also das ging, ja. Das sind dann so Dinger, ne? So du ziehst drei Bälle aus 500.000 Kugeln mit zurücklegen. Wie wahrscheinlich ist es, dass du 2, 3 und 4 ziehst? Und dann kriegst du am Ende irgendeine Zahl. Der Mensch ist vom Natur aus ist er gar nicht in der Lage, diese Wahrscheinlichkeiten zu beurteilen.
Ja, kannst du nicht.
Ist das nicht.
Aber Sinan, das ist jetzt eine Zahl. Ein guter Punkt, den wollte ich mal aufgreifen eben. Es gab heute die Nachricht, dass die WHO das nicht für unwahrscheinlich hält, dass bereits infizierte Menschen gar nicht immun werden, sondern sich nochmal infizieren können mit Corona. Mhm. Ich weiß nicht, die haben es rausgehauen heute. Aber wenn das stimmte, dann veränderst du die ganze Situation, das ganze System so massiv, also dann hast du auf einmal ziehen mit zurücklegen, ist das
genau.
Ja. Da kommt auf einmal was ganz anderes raus, als ja. Wenn du, stell dir vor, du hast einen Topf mit 49 Kugeln beim Lotto und jedes Mal, wenn du ziehst, nimmst du die Kugeln raus, dann ist es ja immer wahrscheinlicher, dass du die Zahlen dann auch triffst, die Kugeln, die drin bleiben in dem Topf, immer weniger werden, wird die wahrscheinlich,
ja, genau.
Genau, und immer zurücklegen hast du immer die gleiche Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Und, aber, so, das erklärt jetzt mal ein Politiker, der muss ja Entscheidungen treffen, ja? Und du hast das ganze System auf einmal verändert, die ganze Ausgangslage. Wie willst du denn da eine richtige Entscheidung treffen? Das ist doch ultra schwierig, oder?
Ja.
Und also, jetzt komme ich zurück auf mein Thema eigentlich. Umso bemerkenswerter finde ich, wie locker gerade die Politiker Maßnahmen hier zurückschrauben. Also da wird dann einfach mal beschlossen, die Schule wird wieder aufgemacht und der Baumarkt wird aufgemacht und Ikea soll wieder aufmachen. Ja, alles schön auf und die Eisdiele auf und so. Und dabei weiß man doch gar nicht, welche Konsequenzen das alles haben wird.
Ich bin auch tatsächlich mehr oder weniger schockiert.
Schockiert darüber. Und erstaunt, ja, bin ich auch. Also mein kurz eingeschoben, warum testet man das nicht vorher irgendwo in so einer kleinen Kohorte? Also warum nimmt man jetzt nicht zum Beispiel irgendeine 100.000 Einwohnerstadt und da macht man erstmal die Baumärkte auf.
Und lässt die über die Klippe springen.
Ja, aber und dann guckt man mal irgendwie. Und
guck mal, ob da unten ein Netz ist.
Ja, jetzt, also im Prinzip wird das jetzt auch gemacht. Jetzt wird ganz NRW ist jetzt der Testballon.
Ja.
Ne?
Ja. Ich verstehe es in dem Zusammenhang klar, es muss auch was passieren, das habe ich hier im Podcast auch gesagt, wir müssen jetzt mal zurückspulen, ob meine Prognose eigentlich genau richtig war, wie lange die Leute das mitmachen. Ich glaube, ich hatte gesagt vier oder sechs Wochen habe ich, glaube ich, gesagt. Danach hat keiner mehr Bock drauf, war meine Prognose, ich lag, glaube ich, ziemlich gut und ich weiß, man muss irgendwas machen. Ich persönlich habe das Problem nicht. Ich bin ein scheiß Nerd, der bei sich im Keller lebt und ich habe kein Problem damit, auch ein Jahr keinen zu sehen. Juckt mich nicht.
Sinan,
aber andere können das nicht, weiß ich. So.
Nicht nur andere können das nicht. Das Problem ist auch, wir können das auch wirtschaftlich gar nicht tragen.
Ja.
Ne? Also ein Jahr, also jetzt 4 Wochen lang Shutdown. Ne? Das hat, glaube ich, jetzt dem Staat 150 Milliarden Euro Schulden zusätzlich gebracht. Es mussten viele Notkredite gewährt werden und es wurden auch viele Einmalzahlungen an Selbstständige ausgeliefert und so. Das hat jetzt gereicht für die ersten 1, 2, 3 Monate vielleicht. Aber danach ist Ende. Du kannst ja nicht schon wieder diese Zahlung machen und weil das hältst du ja nicht endlich lange aus, ne? Unendlich lange aus.
Ja, ja. Also zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Und zwar das erste, also ich bin grundsätzlich ja auch dafür, dass wir Lockerungen wieder möglich machen. Nur. Ich habe nicht erkannt, dass diese Lockerungen gerade mit, wie ich es vor 15 Minuten, glaube ich, erwähnt habe, mit irgendwelchen konkreten Maßnahmen jetzt auch verknüpft werden. Ich weiß, es heißt immer so, ja, Abstandsregeln und so gelten immer noch. Aber das klingt mir alles, ehrlich gesagt, noch viel zu freiwillig und zu nicht so, also da sind keine konkreten Vorgaben irgendwie. Und ich weiß ja jetzt schon, dass die Leute, die jetzt denken, also ich merke das ja von Leuten, die nicht so tief im Thema sind, dass die dann ankommen und sagen, ja geil, ab dem 21. oder ab dem 20. haben die Sachen wieder offen. Und ich denke so, nein, die versuchen die Wirtschaft wieder anzukurbeln, aber das Thema ist überhaupt nicht durch. Das heißt, ich hätte noch viel, viel krasser gesagt, hier Leute, wir können Geschäfte öffnen. Nur, wenn ihr gewährleisten könnt, dass das keine Infektionsquellen werden. Und wirklich nicht so auf, ja, dann guckt mal, seht mal zu, dass ihr da so einen Desinfektionsspender stehen habt. Und mach mal so eine Durchsage, so halt mal Abstand. So, das sehe ich beim Einkaufen. Das hat die ersten 3 Tage hat das irgendwie gedauert, bis die Leute es gerafft haben. Dann haben sie es 3 Tage eingehalten und dann hatte eigentlich schon keiner mehr Bock drauf. Dann sind die Leute schon wieder querbeet gelaufen, haben Leute angesprochen. Also
ja, das ist auch meine Beobachtung, also meine ganz persönliche Beobachtung. Jedes Mal, wenn so Lockerungen angekündigt oder als die Lockerungen angekündigt worden sind, einen Tag später sozusagen, war der Lachs drin. Also dann war im Supermarkt kein Abstand mehr. Dann wurde auch hier, wenn die Leute sich den Einkaufswagen holen, ne, da hatten sie erst immer noch den Abstand gehalten. Jetzt alle in diese Box rein, scheißegal, Drängel, holen wir schnell den Einkaufswagen raus. Wird im Zweifel noch nicht mehr abgeputzt. Und sowas alles, ne? Also, weil das ist ja vorbei. Am 27.04. ist Corona zu Ende.
Das ist doch ein Kommunikationsproblem. Also darf man doch nicht sagen, wir machen Lockerungen. Du darfst nicht von Lockerungen sprechen. Du musst sagen, wir passen die Maßnahmen an. Leute, es ist immer noch da draußen. Es hat immer noch keine Immunität. Wir wollen einkaufen. Alles klar. Wenn ihr einkaufen wollt, wenn ihr Geschäfte wieder öffnen wollt, dann müsst ihr das beachten. Ja? Aber das muss man dann viel eindringlicher kommunizieren. Ich gebe dir vollkommen recht. In meinem Umfeld habe ich das Gefühl, ganz viele haben jetzt alle auf diesen 20. April hingefiebert und gedacht, Corona ist vorbei.
So. Ja, das ist Kommunikation, das ist das Problem. Also wir wissen das natürlich, weil wir uns da super intensiv mit beschäftigen, weil wir einfach wissen wollen, was passiert. Aber Lise Müller von nebenan, ne, die hat nicht unbedingt den Peil gerade. Ne? Ich bin heute, habe ich Fahrradtour gemacht mit unserer Kleinen und dann bin ich an der Bahnschiene vorbeigefahren. Da hat die Deutsche Bahn ein bisschen Reparaturarbeiten gemacht an so einer Bahnschranke. Mhm. Da waren bestimmt 10, 12 Mitarbeiter. Mhm. Die standen alle direkt auf dem Haufen, also 30 Zentimeter Abstand. So haben die gearbeitet halt, ne? Also, da denke ich auch, ey, Leute.
Ich war jetzt am Samstag bei mir im Supermarkt. Ich habe einen Mundschutz angezogen, weil ich aus der ganz einfachen Überlegung, Drosten hat es heute im Podcast nochmal wiederholt, man ist infektiös, also am meisten infektiös, bevor man Symptome hat.
Ja,
einen Tag vor. Ich weiß ja gar nicht, ob ich morgen Fieber kriege. Das weiß ich nicht. Ja. Wenn du da draußen das weißt, herzlichen Glückwunsch. Ich weiß das nicht. Also, aber ich dann schon ansteckend bin, dann ziehe ich mir das halt einen Mundschutz an, um da keinen irgendwie anzustecken. So, aber es ist immer noch, hast du das Gefühl, dass die Leute denken, der zieht einen Mundschutz an, der will sich selber schützen.
Genau, also das, was du gerade gesagt hast, das ist eine wichtige Erkenntnis. Also, ja, mir geht's ja gut, ich hab das nicht, ja? Das ist ja so eine Aussage, die hört man immer wieder. Dann kannst du immer nur sagen, das weißt du selber nicht, ob du es hast, weil das kriegst du kannst andere Leute infizieren, obwohl du nicht ein Symptom hast. Und das ist das Problem. In dem Moment, wo du Symptome kriegst, wirst du weniger infektiös übrigens, ne?
Ja, genau. Was nach 4 Tagen bist du tatsächlich, also du kannst nach dem 4. Tag bist du fast nicht mehr infektiös. Ja. Obwohl du vielleicht noch im Bett liegst und hustest und
mega Fieber hast und dir geht's Hundeelend. Ja. Deine Kinder kannst du dann nicht mehr anstecken, vielleicht, ja.
Ja. Das ist halt so eine Erkenntnis, die das muss man Leuten erstmal erklären. Ja. Aber ich hatte auch das Gefühl, und genau in diesem Supermarkt war es dann so, die ganzen Mitarbeiter, die ja den ganzen Tag mit tausenden Menschen in Kontakt stehen, hatten keinen Mundschutz an.
Das ist bei uns auch so. Das wundert mich. Also ich gehe auch seit 2, 3 Wochen mit Mundschutz in den Supermarkt. Ich gehöre zu der Minderheit, absolut. Ne? Also hin und wieder sieht man mal eine Person, aber ich würde sagen 90% oder noch mehr tragen gar keinen Mundschutz. Bei uns hier in Niedersachsen auf dem Land. Und dass die Kassiererin keinen Mundschutz tragen, finde ich also schon mittelbeschwer verantwortungslos. Nicht, weil hinter sie sich selber infizieren,
hinter der,
weil
hinter
die
verteilen der Fleisch,
das.
Ja, ja, hinter der Fleischtheke,
nichts.
Ja. Alle, die standen da zu acht irgendwie in der Reihe und haben lustig munter und ich dachte mir so, okay, ihr seid krass entspannt. Also,
ja, achso, das könnten wir auch nochmal ansprechen. Es kam ja jetzt so in den letzten Tagen so ein paar Nachrichten, dass Corona auch Folgeschäden verursachen kann. Die bleiben, ne? Hast du das gesehen? Hast du das mitbekommen? Also so Lungenschäden hat man jetzt festgestellt an Infizierten, die dauerhaft da sind, ne?
Ja, also die ganz langfristig weiß man natürlich nicht.
Das weiß man nicht, ne?
Die gibt's ja noch nicht, die Studien, aber dass man auf jeden Fall jetzt erstmal eine Lungenschädigung davon erleiden kann und man nicht weiß, ob und wie, wenn ja, wie lange der Körper braucht, um das wieder zu regenerieren. Keine Ahnung.
Ja, weiß man nicht, genau. Ja, aber als ich das gesehen habe, habe ich auch gedacht, wow, also jetzt ist mein Respekt ein bisschen mehr gestiegen vor dem ganzen Corona noch. Vor allem Grüße an alle, die immer noch behaupten, es ist so schlimm wie die Grippe. so mit Folgeschäden, das ist schon hammerhart. Also wenn das sich bestätigt, es reicht ja nur, wenn es ein paar Prozent ist. Ne? Ist ja immer dann russisch Roulette, muss man ja nicht unbedingt dann sich dem aussetzen. Ne?
Ich bin ja, also wenn man den Podcast hier so ein bisschen verfolgt, dann weiß man, dass ich grundsätzlich immer sehr kritisch auf Horrormeldungen reagiere und sage, man muss hier sehr aufpassen, dass man jetzt nicht so Panik macht, dass man nicht Angst schürt und so weiter. Meine Meinung diesbezüglich hat sich ein bisschen geändert. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es vielleicht sogar sinnvoll sein kann, den Leuten, die sich nicht so sehr mit dem Thema beschäftigen, dass man denen, so makaber das gerade klingt, was ich sage, aber dass man denen vielleicht ein bisschen Angst macht und vielleicht sogar etwas mehr Angst macht als nötig. Ja, also als es vielleicht der Datenlage entspricht und trotzdem ein bisschen mehr Angst macht, damit, jetzt kommt, damit ihre Reaktion, die nämlich jetzt so völlig läppsch ist, also völlig viel zu wenig ist, dass die Reaktion wenigstens angemessen ist. Ja. Das ist total voll das Psychospiel. Und eigentlich bin ich kein Fan von Psychospielen, aber
was könnte Leben. Ich habe das auch gehabt. Also als ich das erste Mal so eine Maske getragen habe, also die mache ich dann im Auto auf dem Supermarktplatz, dann setze ich die auf, ne?
Genau.
Und beim allerersten Mal dachte ich auch so, boah, Überwindung, ne? Weil habe ich ja noch nie gemacht, so bin ich jetzt hier der Clown oder wie sie da sieht, ein bisschen bescheuert aus. Und alle gucken mich an und so, aber mittlerweile würde ich nie mehr, also ich würde nicht mehr ohne Maske in den Supermarkt gehen, auch wenn ich weiß, das schützt in erster Linie andere, ja, aber ich habe irgendwie trotzdem noch innerlich so, ja, also wenn jetzt jemand mir genau ins Gesicht niest, dann hält das vielleicht doch gerade ein bisschen was ab, so, ne?
Ja, okay, ja, ich glaube, damit kriegst du wahrscheinlich sogar die Leute noch mehr, also, wie überzeugst du Leute, dass sie eine Maske anziehen? Wenn du ihnen sagst, du rettest alle oder du rettest dich? Dann natürlich, du überzeugst die Leute immer, wenn du sagst, du rettest dich. Weil die Leute halt scheiße sind.
Ja,
so. Und ich denke mir immer so, ich habe genau das Gleiche. Ich stehe auf dem Parkplatz und denke mir jetzt, okay, du ziehst dir jetzt wieder die Maske an und du weißt ja, ich bin ja nicht sonderlich klein. Ich laufe durch den Supermarkt. Also, du bist ja auch irgendwie, du bist auch 1,90 oder so, oder?
1,90, ja.
Ja, wir fallen auf, wenn wir in den Laden gehen.
Ja.
Wir können uns nicht verstecken, sagen wir es so.
Sie haben ja einen Charisma.
Ja, genau. Nee, aber du weißt, was ich meine. Also so als 1,90 Kerl, der durch den Laden stolziert. Nee,
ich falle auf.
Du bist nicht derjenige, du bist nicht die kleine Person, die sich irgendwie, wo am Ende sich jemand fragt, hey, was, der war auch im Laden? Nee, meistens sieht man uns, ne? Und dann denke ich mir jetzt aber auch dieses dieses Gefühl der Überwindung, ich ziehe das jetzt an und gleichzeitig denke ich mir auch, weißt du was, ich ziehe das jetzt extra an und zeige den Leuten, dass ich es anhabe, um auch sozusagen ein Stück weit für so eine Normalität zu sorgen. Also ich bin dann auch mal sehr freundliche Grüße, spreche, weil man sieht ja meinen Mund nicht, das heißt, man muss ein bisschen lauter sprechen, dass dann auch so die merken, okay, das ist jetzt nicht so ein Prepper, der sich mit so einer Maske da rein verirrt und nur so, sondern dass du ein ganz normaler, netter Kerl bist und trotzdem, also man versucht so offensichtlich nicht völlig verstrahlt zu wirken.
Das ist einfach, das Lustige ist, es ist halt ungewohnt. Früher bist du nur so in den Supermarkt gegangen, um den zu überfallen. Jetzt gehst du da so hin zum Feiern, ne? Ganz früh in den 90ern hatte man das auch als Dance-Accessoire. Also wenn man tanzen gegangen ist, hatte man das auch manchmal dann noch so eine Bauarbeiterweste an und einen Staubsauger auf dem Rücken. Aber auch so eine Maske.
Sonst kenne ich dieses Outfit eigentlich nur von meinen Fetischpartys. Da ist das ganz normal. normal, da würden sich alle wundern, wenn ich da ohne Maske auftrete.
Aber Sinan, das ist jetzt gerade witzig, dass wir es, also wie gesagt, heute ist der 20. April. In 2-3 Bundesländern ist es jetzt schon eingeführt oder kommt es, glaube ich, ab dem Freitag oder so, in Bayern auch. Das dauert höchstens noch 2 Wochen, dann haben das alle Bundesländer eingeführt.
Und ja, du meinst die Maskenpflicht.
Die Maskenpflicht.
Ja, ich verstehe auch, warum man die nicht sofort eingeführt hat. Das hättest du nicht machen können, weil du nicht gewährleisten kannst, dass alle eine Maske haben.
Absolut.
Und in dem Moment, wo du dann eine Pflicht einführst, diskriminierst du natürlich ganz viel.
Ja, das war jetzt ganz simpel von der Bundesregierung. Die hätten das auch schon gerne vor 2-3 Wochen gemacht. Die haben jetzt, die Leute hatten jetzt so viel Zeit, sich Dinger selber zu nähen und zu machen. Das haben die auch alle brav gemacht. Meine Mutter hat mir ungefragt 20 Masken zugeschickt, die sie selber geschneidert hat. Und bis sie kein Gummiband mehr hatte, da sagt sie, ist gerade der Engpass-Gummiband.
Ja, nicht mehr. Eine Freundin von mir hat auch für meinen ganzen kleinen Kreis hier Masken gemacht und auch quasi mit Gummiband und so.
Ich hab mir, das ist jetzt kein Scherz, ne? Ich habe mir Anfang Februar, da war das ja überhaupt noch, da waren 16 Fälle in Bayern oder so, ne? Mhm. Da bin ich auch abends oder nachts auf Amazon gegangen und habe mir 3 solche stylischen Masken zusammengeklickt. Ja. Die kamen dann irgendwann 5-6 Wochen später, also mit Verspätung kamen sie tatsächlich aus China auch, ne? Aber die kamen und dann hatte ich relativ früh Masken schon, also bevor das überhaupt, also vor über einem Monat schon. Jedenfalls, das ist in 2 Wochen Pflicht, ja, die Dinger zu tragen und das ist dann lange Pflicht. Also das wird dann 1 Jahr oder so gehen, kann ich mir gut vorstellen. Und also zumindest im öffentlichen Nahverkehr und in Supermärkten. Und das wird natürlich Alltag werden. Ne? Also jetzt ist noch gerade die Phase, wo wir uns darüber wundern, dass man die Dinger tragen muss. Und wir gehören zu den Ersten, die sie tragen. Aber das wird in ein paar Wochen, ist das Usos, ne? Da tragen die alle. Und wenn du dann keine trägst, dann wirst du schief angeguckt, weil da verstößt du nämlich gegen Regeln. Im Zweifel wirst du auch gar nicht reingelassen dann mehr in die Straßenbahn oder in den Supermarkt. Ne?
Ja, und ich finde auch, auch bei der Diskussion wieder, ich weiß, ich bin halt so ultra rational bei meinen Entscheidungen und die Mehrheit der Menschen entscheiden halt emotional und das ist so das große Problem, ne? Also die emotionale Gefühlslage ist halt nach wie vor so, das kann ich auch nachvollziehen. Was für ein Corona? Kennst du einen Corona-Toten? Nee, ich? Nein. Also wir kennen keinen Corona-Toten, also es ist schwer, das jetzt zu fühlen, ne? So.
Ja.
Wir sind aber so Menschen natürlich, wir lesen, wir informieren uns und schaffen es dann, unser Verhalten dahingehend anzupassen, obwohl die Urinstinkt-Gefühlslage das gar nicht hergibt. Also ne, du fühlst jetzt nicht so, scheiße, ich muss eine Maske anziehen, sonst verrecke ich. Aber trotzdem tun wir es einfach, ne? Und so funktionieren aber viele Menschen nicht. Die brauchen so einen emotionalen Trigger erstmal.
Ja.
Und dahingehend denke ich halt, dass leider so dieses ein bisschen Angst machen, wie nennt sich das, Nudging, so anschubsen, ne? So, dass das leider manchmal wohl nötig ist.
Na klar, also du brauchst, im Zweifel brauchst halt ein paar Opfer, ne?
Ja, ich hoffe immer, das ist immer das Schlimmste eigentlich.
Das ist das Schlimmste, das ist so die Ultima Ratio. Also wenn dein naher Verwandter muss schon dran gestorben sein, erst dann fängst du an, irgendwie mal ein paar Maßnahmen. Du weißt, dein Opa, deine Oma, dein Vater sind an Kettenrauchen gestorben, dann überlegst du vielleicht, jetzt höre ich auch mal auf mit dem Rauchen. Ne?
Ja, ich finde es auch so geil, dass bei den ganzen Verschwörungstheorien, da weiß ich noch, als die ersten so an mich herangetragen wurden, da hieß es dann immer, Corona ist überhaupt gar kein Thema, immer nur Italien, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich so, aha, interessant. Dann kam auf einmal so Spanien dazu und dann, ja, immer Italien und Spanien, da stimmt doch irgendwas nicht. Dann kommt so UK hinzu, dann kommt so Frankreich hinzu und dann gingen so die Argumente aus, dann hat man das irgendwie nicht mehr gebracht, dann kommt so das nächste. Also man ist aber auch anscheinend gut dabei. Also ich weiß noch, wie am Anfang, da waren irgendwie 6 Fälle bei der Webasto, diesem Zulieferer, und alle waren erstmal so geschockt, dann hat man sich sehr schnell daran gewöhnt, dann ist Italien irgendwie mit Schreckensbildern um die Ecke gekommen, hat man sich daran gewöhnt, dann kamen die ganzen anderen Länder, dann war man erstmal wieder geschockt, dann hat man sich wieder daran gewöhnt, ne? Also man ist auch schnell irgendwie dabei, sich die Welt auch wieder schön zu lügen.
Ja, na klar, also du erinnerst dich, als die ersten Toten kamen in Deutschland, also die ersten Meldungen über Verstorbene, die mit oder durch Corona gestorben sind, je nachdem, wie man es betrachtet. Ja. Auf jeden Fall, wir haben die am Anfang noch mitgezählt. So, oh, jetzt hier 3 Tote, oh, schon 8 und 9 und 10 und so, ne?
Ja.
Und jetzt hatten wir ja schon Tage, wo wir über 300 am Tag hatten und da haben wir gar nichts mehr zu gesagt eigentlich, weil das ist schon,
Ist ja auch normal geworden.
Genau, erst wenn so, das wird dann voll simpel. Also erst wenn nur zum Beispiel ein Land vierstellige Todeszahlen hat pro Tag, also so wie so eine virtuelle Grenze überschritten wird, und zwar die Vierstelligkeit, dann sagst du, wow, krass, jetzt sind schon über 1000 Leute gestorben in 24
Stunden. Das ist geil, ne? Wie relativ das alles ist.
Und diese Marke, also, diese relative Grenze, die verschiebt sich sehr schnell bei Menschen, ne?
Ja, ja, völlig. Also erstmal so, als ich das erste Mal gehört habe, so 400 Tote in Italien an einem Tag in einem Ort, und dann hat man sich ein bisschen erkundigt und hat auch gemerkt, oh, okay, also da sterben normalerweise nicht irgendwie 400 oder so.
Ja.
Oder in einem kleinen, in einer relativ kleinen Region.
Ja.
Und dann war man voll geschockt. Und dann irgendwann, ja, hast du dich aber auch dran gewöhnt, die Rekordmarke, die ist jetzt halt da, ne? Und dann musste so der Tausender, die Tausender-Grenze überschritten werden, damit sich irgendwas in dir noch regt.
Ja.
Aber meinst du, das hat irgendwann, ich glaube, der Mensch kann sich an viel gewöhnen, ne? Sonst könnte man auch nicht in Kriegsgebieten leben, wo du dem Tod sozusagen den ganzen Tag wirklich konfrontiert bist. Aber will man das?
Nee, also das ist sowieso, das ist auch teilweise trügerisch, ne? Also wir haben jetzt ja in Deutschland auch, die Zahlen sind ziemlich gut zurückgegangen, ne? Also die Neuinfektionen sind zurückgegangen und auch die Todeszahlen sind echt nach unten gegangen. Und dann gab es ja auch so Nachrichten, hier, Krankenhaus XY ist vorbereitet, aber nichts los, ne? Die müssen sogar ihre Krankenschwestern jetzt nach Hause schicken.
Ja.
Das ist aber alles nur, sind das Momentaufnahmen, ne? Und wir haben eine Pandemie und die lässt sich jetzt auch nicht mehr aufhalten oder so, ne? Also die rollt jetzt einmal über uns rüber, solange bis wir einen Impfstoff haben, ne? Und das sind jetzt, nur so, das ist die erste Phase und das ist jetzt alles noch so, das kommt alles noch erst, ne? Das muss einem klar sein irgendwie.
Und man muss auch überlegen, so dieses Problem wieder auch, ich habe eben gesagt, es ist schwer, die USA, die gesamten USA jetzt irgendwie mit Deutschland zu vergleichen.
Ja.
Es ist aber auch schwer, irgendeinen Ort in Deutschland mit einem anderen Ort in Deutschland zu vergleichen.
Klar.
Das geht unter Umständen auch nicht. Also das heißt, ich finde das immer sehr, sehr, sehr fragwürdig, wenn es dann heißt, ja, guck mal da und da in dem Krankenhaus, in dem und der Gemeinde, da ist überhaupt gar kein Fall und die haben jetzt alles freigeräumt und jetzt haben die voll wenig Fälle. Und dann guckst du irgendwie in einem anderen Ort, wo aber viel zur Sache geht gerade, die haben überhaupt keine Kapazitäten frei, ne?
Ja.
Und beides ist jetzt falsch. Also beide Erkenntnisse, daraus die Erkenntnis zu ziehen, entweder es ist doch nichts, oder die Erkenntnis zu ziehen, krass, wir sind kurz vor Tod, ist beides falsch.
Ist beides falsch, ja.
Es ist regional unterschiedlich.
Ja. Ja,
das ist halt auch das große Problem natürlich jetzt bei Maßnahmen, das sehe ich ja auch. Auf der einen Seite, du weißt es bei uns in dieser WhatsApp-Gruppe, da schimpft der Alex immer darüber, dass jetzt so einzelne Bundesländer so Alleingänge machen.
Ja.
Ne? Also da wünscht man sich lieber bundesweite
Regelungen,
Aussagen oder Empfehlungen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist.
Ich bin sogar noch für eine viel krassere, ich glaube, ich habe das am Anfang.
Ne?
Ja, noch eine Feingliederung. Also das hattest du ja vorhin gesagt, Städte hatte ich als Beispiel schon gesagt, eine 100.000 Einwohnerstadt, lass die doch ihr Ding machen, je nachdem, wie stark die betroffen sind. Kann ja sein, dass die Nachbarstadt weniger betroffen ist. Ne? Also mal als Beispiel, im Ruhrgebiet gibt es ja ganz viele größere Städte, alle nah beieinander. Vielleicht muss da jede Region für sich selber Maßnahmen und bis hin zur Abriegelung der Stadt treffen. Und weil einfach so ein bundeslandweites Gesetz oder Abkommen oder Maßnahme viel zu ungenau ist, ne?
Ja, das ist halt mit dem Hammer einfach drauf, ne?
Ja, genau.
So.
Ja.
Und jetzt gerade lösen wir einfach die Schraubzwinge komplett, so überall.
Jetzt lösen wir sie überall, das kommt mir zumindest merkwürdig vor. Aber ich glaube, der Drosten hat heute auch erklärt, ganz gut in seinem Podcast, dass wir aktuell noch in dieser Phase sind, wo diese regionalen Brandherde sozusagen auftreten.
Ja.
Es wird sich aber weiter vermischen in der Bevölkerung. Und wie so ein Kuchenteig, den du backst, weißt du? Du haust ein Ei rein und am Anfang ist es nur unten links im Teich und dann rührst du aber dreimal dann hast du es ganz verteilt, ne?
Ja, dann ist das Ei sozusagen in alle Poren rein und hat sich mit allem vermischt.
Genau, es muss ein paar Mal umgedreht werden und dann vermischt sich das. Und das passiert noch in Deutschland. Das ist noch nicht geschehen, das kommt noch erst.
Und, ja, das ist so ein bisschen, wenn du die Karte anguckst, dann ist das jetzt noch so überall sind so Flecken. Ja, so dunkle Flecken, ganz helle Flecken.
Genau.
Und irgendwann hast du aber einfach so einen grauen Schleier komplett durch die ganze Bevölkerung durch.
Genau, und das kommt dann einfach, weil wir keine totale Abriegelung haben. Ne? Also Leute dürfen immer noch von A nach B fahren und andere Leute, und die treffen sich heimlich und sowas alles. Das dauert einfach nur alles länger, aber es passiert trotzdem.
Ja. Eine Sache wollte ich noch sagen, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Du meintest ja eben hier Wirtschaft, ne?
Ja.
Also das hatte ich jetzt auch gehört, dass zwar die Geschäfte wieder öffnen, aber der Konsum gar nicht wirklich steigen wird erstmal, denn die meisten Leute konsumieren Dinge, die mit irgendwas verknüpft sind, was demnächst passieren wird. Also dann ist ein Abiball, dann kaufen die Leute Kleider und Anzüge.
Ja.
Die fahren in Urlaub, dann kaufen die Leute Bademode und alles Mögliche.
Jetzt brauchst du nur Jogginghose.
Die Notwendigkeit an Dingen ist gerade drastisch zurückgegangen.
Ja, ja.
Also insgesamt, ne, weil wir einfach viel weniger machen.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das muss die Wirtschaft auch gerade raffen. Selbst wenn du alles öffnest, also Geschäfte und so weiter, der Konsum ist gar nicht so da wie sonst.
Ja.
Und was ich jetzt natürlich spannend finde, ist, also ich war eh nie so der krasse Konsummensch, ja. Also ich musste irgendwie einmal im Jahr bin ich vielleicht mal in die Stadt gegangen, weil ich neue Schuhe brauchte, ne? Den Rest, wirklich, ich lebe so am absoluten Minimum, was so Konsumgüter anbelangt, die man aus der Stadt braucht. Und jetzt merke ich so, dass so viele irgendwie diesen Lifestyle fahren und dann aber auch merken, ach krass, ich brauche gar nicht alle 3 Wochen das neueste Trend-T-Shirt. Ne? Also die Notwendigkeit ist ja immer suggeriert, die ist ja gar nicht wirklich da. Ne? Die ist ja einfach so, das wird uns durch Werbung eingeredet, dass das da ist. Ne?
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie so, also meine Hoffnung ist wie immer gering, aber ob das Konsumverhalten sich insgesamt auch ändert, weil man gerade so ein bisschen gezwungen wird, weniger zu konsumieren und vielleicht dann so der eine oder andere auch merkt, krass, ich habe irgendwie viel weniger Geld ausgegeben als sonst. Aber also, so viel unglücklicher war ich gar nicht.
Ja, aber ich glaube, das ändert sich nach der Krise wieder. Also in dem Moment, wo ein Impfstoff für alle verfügbar ist und alle geimpft sind, dann geht es wieder auf die Piste. Dann, wenn du auf Piste willst, zeigst du dich anderen Menschen. Dann brauchst du schon wieder die teuren Sneakers, ne, und nicht die Badelatschen und so weiter und so fort. Also das
aber dann weißt du schon, dann steuern wir direkt in die nächste Katastrophe rein, ne? Weil die Menschenzahl, die immer weiter steigt, plus die Ressourcen, die wir durch unfassbar krassen Konsum verbrauchen, das kann die Menschheit nicht, also die Erde kann das irgendwann ja nicht mehr leisten, ne? Dann haben wir direkt das nächste Problem.
Ja, das ist aber sehr spekulativ jetzt. Da machen wir auch noch einen Podcast.
Ich weiß, das ist jetzt erstmal nur so formuliert, so ganz grob formuliert, aber ich bin mir relativ sicher, dass viele Probleme, die wir jetzt haben und die noch auf uns zukommen, tatsächlich mit 2 Dingen verknüpft sind. Und das ist einmal die Anzahl der Menschen plus unsere Lebensweise.
Ja.
Ich glaube, deswegen bin ich immer sehr, sehr skeptisch, wenn die Leute sprechen von, wir wollen wieder zurück, wie es war, und ich will wieder 3-mal im Jahr in Urlaub fliegen und will jede Woche mir neue Sachen kaufen. Und ich habe immer das Gefühl, selbst wenn wir dahin zurückkommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis uns das auch wieder um die Ohren fliegt.
Mhm.
Aber das ist reine Spekulation jetzt von mir.
Vor allem ist das noch sehr weit in Zukunft, glaube ich. Also ich hatte ja mal, vor 2-3 Wochen gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass die Festivalsaison und Clubsaison dieses Jahr zu Ende ist.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das nächstes Jahr auch so sein wird.
Ja.
Und in der Zwischenzeit wurde bis zum 31. August zumindest die Festivalsaison verboten. Ja? Also Großveranstaltungen wurden verboten. Die Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dass nächstes Jahr auch alles noch tot sein wird, ist bei mir gestiegen sogar noch.
Ja, also ich weiß auch nicht genau, was da passieren soll. Also wie gesagt, man kann nur hoffen, dass da irgendwelche Faktoren passieren.
Wunder, Sinan. Du hoffst auf Wunder.
Wunder würde ich nicht sagen. Also tatsächlich, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft, weißt du? Die Wissenschaft ist ja nicht wie Religion. Religion kann sozusagen die Erkenntnisse nie ändern. Ja? Also Religion ist einfach so, das ist so, das stand schon immer so, das wird auch immer so bleiben, Punkt.
Ja.
Die Wissenschaft hat ja den tollen Luxus, das verstehen viele nicht, dass sie einfach sagen kann, in 2-3 Monaten, ach krass, da ist ein Effekt jetzt aufgetreten, den hatten wir in keiner Berechnung drin. Das ändert alles ein bisschen. So, ne? Also, dass das jetzt, also nicht alles von heute auf morgen, aber das so, vielleicht, dass man so eine Erkenntnis hat, ach krass, da passiert irgendwas, was weiß ich, eine Immunität aufgrund von irgendeinem anderen Virus, was aber weniger eine Mutation, die jetzt nicht so schlimm ist, die einen nicht so killt, aber trotzdem einen immun dagegen macht, was, ich habe jetzt wild spekuliert, ne?
Ja.
Was einfach aktuell noch nicht auf dem Schirm war. Und das kann halt sein. Also ich hoffe nicht da drauf, so im Sinne von nur bitte, lieber Gott, mach das, sondern ich sage, das ist möglich und vielleicht haben wir Glück. Ja,
ja, ich wüsste nicht wie. Also
das ist ja das Ding, wenn man an Dingen, die man nicht weiß.
Ja.
Ne, ich hatte auch schon so überlegt. Stell dir was vor, was du nicht kennst. Das geht nicht.
Ab und zu ploppt ja immer mal so eine Nachricht auf, so hier Wissenschaftler so und so arbeiten an neuem Impfstoff und erste vielversprechende Experimente und so, ne?
Ja.
Und dann wird das auch gleich mal auf Facebook gepostet, aber da muss man auch absolut realistisch sein. Klar forschen gerade super viele Teams und Firmen an Impfstoffen gegen das Virus, aber also es ist noch nicht mal garantiert, dass es überhaupt Durchbruch geben wird, dass es überhaupt einen Impfstoff geben wird. Also selbst das ist noch nicht mal hundertprozentig eindeutig, ne?
So wobei wie das ich dachte, dass die Impfstoffentwicklung, also da müsste ich mir den Podcast von Drosten nochmal genau anhören, das war echt eine Vorlesung, da konnte ich nicht ganz folgen. Aber ich glaube, also so wie ich das verstanden habe, gibt es da ja bestimmte Ansätze,
ja,
und die eben eine gewisse Zeit brauchen und die zu einer gewissen Prozentsatz eben auch erfolgsversprechend sind. Also man kann wohl davon ausgehen, dass man einen Impfstoff
findet. Ja, aber 100% gibt es nicht. Also es gibt keinen.
Nee, 100% nicht.
Aber 100% gibt es nicht.
Kann sein, dass du nachher einen Impfstoff bastelst und der sieht in der Theorie sieht der toll aus, aber weiß ich nicht, der macht, dass du blind wirst. Keine Ahnung.
Ja, das ist noch ein anderes Thema. Also ja, die stricken das Zeug ja auch gerade mit einer heißen Nadel. Also normalerweise eine Impfstoffentwicklung dauert 5 bis 10 Jahre oder so, bis das durch ist, ne? Zulassung erhalten hat und so. Das wird jetzt alles übersprungen, glaube ich, und die machen jetzt Rapid Zug und dann stellt sich raus, nach 3 Jahren fällt dir das Bein ab oder so, ne? Neben dir kommt. Nee, das meine ich aber nicht. Bei Grippe mutiert das Virus ja auch immer von Saison zu Saison ein bisschen, ne?
Achso, du meinst, dass man gar nicht hinterherkommt.
Die haben jetzt, ich habe das gelesen oder gehört, dass das Coronavirus schon bis zu über 1000 Mal mutiert ist.
Ja, ja, so minimal passt. Deswegen können die ja sagen, woher es sogar kommt. Also
genau, die können, also in jeder Region gibt es so eine eigene Mutation von so einem Virus eigentlich. Ja. Also das Virus, das damals in Ischgl da war, das ist nicht mehr das Virus, das jetzt hier bei uns in der Stadt.
Hat geheiratet, hat einen neuen Namen, hat Kinder bekommen.
Ja, aber diese Mutation, die macht die Impfstoffentwicklung auch, glaube ich, nicht so ganz trivial, ne? Also das ist.
Ja, aber. Nur damit wir es nur mal ganz kurz der Vollständigkeit halber sagen, ne? Wir wissen das überhaupt nicht. Wir machen hier Hörensagen von dem, was uns Drosten sagt.
Und davon bleibt so.
Ja, ja, genau. Von dem, was der mir sagt, bleibt so 10% hängen. Also mehr kann ich mir auch nicht merken. Das ist schon harter Stoff.
Und
ne?
dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, es gibt ein Medikament, das die Symptome lindert, ne?
Ja.
Da kann man ja auch drauf hoffen. Der Donald Trump, der macht das ja auch immer mit diesem Chloroquin, dieses Malaria-Medikament. Was aber auch fragwürdig ist, glaube ich. Drosten hat das auch.
Lustigerweise, da habe ich relativ geringe Hoffnungen an ein Medikament. Ne?
Ja, da vergleiche ich das immer, das ist meine simple Sichtweise, ich weiß nicht, ob es falsch liegen würde, aber es gibt ja auch gegen HIV-Medikamente.
Die das unterdrücken, den Ausbruch, ja.
Genau, also du kannst mit gut eingestellt als HIV, als HIV-Infizierter kannst du lange leben mittlerweile, ne?
Ja.
Aber trotzdem verhütest du ja beim Geschlechtsverkehr noch, weil du das Zeug trotzdem nicht einfangen willst, ne?
Ja.
Du machst ja auch nicht so, wild hier rum und dann, HIV gibt's ja ein Medikament. Und
stimmt, ich muss ja nur jeden Tag irgendwie 10 Pillen schlucken, aber hey.
Das ist keine Lösung irgendwie, ne? Also zu sagen, nee, jetzt hier alle wieder vor die Tür, weil jetzt gibt es ein Medikament. Schwierig, ne?
Nee, aber so Medikamente muss man auch mal ganz klar sagen, das ist, ich glaube, bei Medikamenten ist wirklich immer noch mal anders als bei Impfungen. Es ist jetzt auch wieder nur mal eine gefühlte Wahrnehmung, aber Impfungen haben schon so einen relativ guten Treffer, je nach Impfung. Also dann bist du geimpft, dann kriegst du das nicht. Und Medikamente sind nochmal ein bisschen was anderes, wie der Körper mit den Medikamenten umgeht. Also es kann sein, dass der eine darauf gut anspringt, ne? Klar. Und das kann aber auch sein, dass das bei dir jetzt irgendwie nicht so gut funktioniert, ne? Also
Sinan, wie ist denn das hier, wenn die WHO sagt, es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass man nicht immun wird gegen das Virus, wenn man es schon mal hatte. Wie funktioniert das, wenn man geimpft wird? Gilt das dann auch oder wie ist das?
Ich glaube, dann bist du auch nicht. Also dann.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, das weiß ich nicht. Da möchte ich mich nicht.
Das wäre mal eine Frage, die man der Drosten beantworten müsste.
Ja, stimmt. Ja. Ja. Ist dann eine Impfung auch nichts wert oder?
Ja. Also stell dir das mal vor, es wird kein Impfstoff gegen das Coronavirus, gegen Covid-19. Dann läuft sich da das alles auf Herden. Immunität gibt's nicht. Also was ist dann? Rippe, alle sterben das.
Nee.
Nicht also, alle, aber...
Nein, da muss man ja schon sagen, also dann ist Survival of the Fittest.
Dann ist Survival of the Fittest. Und
Also es gibt ja Leute, die... aber guck mal, dann es gibt ja Leute, die komplett symptomfrei sind, ne? Ja. Also die hatten das und haben nicht eine Sekunde gemerkt, dass sie es haben.
Aber
da hat der Drosten doch heute auch in der Studie eine Studie genannt. Was?
Aber dann kriegst du nächste Saison, also kriegst ein Jahr später, kriegst du es wieder, so wie die Grippe jedes Jahr kriegen kannst.
Ja.
Aber eine kleine Mutation und dann.
Ja, aber vielleicht sind das ja Leute, die voll gut auf Coronaviren, dann auf dieses Coronavirus, was sich leicht.
Es gibt wahrscheinlich alles dann. Also es gibt alle Variationen, glaube ich.
Also Leute, und dann sind das Leute, die sozusagen, ich meine, es war jetzt auch so, dass Leute manchmal jahrelang einfach nicht krank werden, obwohl sie den Viren ausgesetzt waren.
Ja, klar.
Ich denke, darauf würde es dann hinauslaufen, ne?
Ja, es gibt alles. Also es gibt Leute, die werden mal krank, mal nicht krank. Es gibt Leute, die werden nie krank. Es gibt Leute, die werden jedes Mal sehr schwer krank.
Genau.
Es gibt alle möglichen Variationen. Einfach statistische Normalverteilung irgendwie.
Also mein Tipp da draußen, haltet euch fit. Gibt keinen besseren Zeitpunkt, Nichtraucher zu werden.
Das ist, glaube ich, ein heißer Tipp gerade.
Ja.
Sinan.
Ja. Wir müssen die Sendung mit irgendwas mit was Positivem noch ändern.
Enden lassen.
Ändern. Also ich kann von meiner Seite aus.
Bundesliga soll bald wieder losgehen.
Ja, als ob. Glaube ich nicht. Und das interessiert mich ehrlich gesagt auch einfach gar nicht.
Ja, ich verfolge das ja ein bisschen. Also ich bin in mehreren Fanforen angemeldet. Und
aber sag mal, interessierst du dich wirklich für den Verlauf der Spiele?
Null, mich interessiert das null
darauf, ob du dich interessiert nur, ob die das durchziehen wollen und wie sie es durchziehen wollen.
Wie sie es machen wollen. Genau, aber selbst wenn es dann kommen sollte, woran ich überhaupt nicht glaube, ne, dass sie am 9. Mai da Spiele machen, ich glaube, das Ergebnis dann ist mir völlig egal, wie das Spiel aussieht. Das spielt überhaupt keine Rolle gerade mehr. Das ist das, was ich auch beobachten konnte. Selbst die Hardcore-Fans sagen alle, das ist doch gerade völlig scheißegal, Fußball. Fußball ist immer, hat ja immer diesen Namen, die schönste Nebensache der Welt. Ne? Und genau eine Nebensache. Und du hast jetzt gerade gar keine Zeit für diese Nebensachen eigentlich. Ne? Du musst dich jetzt voll konzentrieren, voll fokussieren auf die wesentlichen Dinge, um irgendwie klarzukommen. Vor allen Dingen, wenn du gerade keinen Job mehr hast und kein Einkommen mehr haben solltest und so weiter. Wen interessiert dann, wie die Millionäre da, die 20% auf ihren Gehalt verzichtet haben, über einen Fußballplatz laufen, leer ins Stadion, ne? Also,
ja. Ich meine, die Rechnung ist doch ganz einfach. Wieso sind das Millionäre? Weil Millionen von Leuten das wichtig ist, die Geld über haben. Deswegen sind das Millionäre. Also das ist der Grund, ne?
Ja.
Also weil Millionen
Deutsche
oder weltweit Millionen Menschen ein Interesse daran haben und bereit sind, dafür Geld auszugeben, was sie aber überhaben. Jetzt hast du aber den Fall, ganz viele haben jetzt gerade einfach nichts zu verschenken, haben nichts über und haben ihren Kopf ganz woanders und damit ist es einfach nicht mehr interessant. Also das ist dann nicht mehr relevant.
Ja.
Das ist halt ein Luxusding, sich Spiele anzugucken.
Aber also die haben ja jetzt schon mehrmals verschoben, ne? Sollte ja schon Anfang April weitergehen, dann sollte es irgendwie mal am 19. April oder so weitergehen, keine Ahnung. Also irgendwie zweimal wurde ja schon gerissen, dieser Termin. Jetzt haben sie auf den 9. Mai festgelegt. Ich glaube nicht daran, dass die dann Fußball spielen werden.
Ja.
Weil einfach, ich glaube einfach am 9. Und am 9. April sieht die Lage beschissener aus als jetzt und kann ich mir nicht vorstellen, dass dann Fußball gespielt wird.
Du meinst 9. Mai.
9. Mai, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Oder spielen die dann auch mit Masken, Sinan? Ist ja Maskenpflicht dann.
Ja, ja. Komplett isolierte Liga. So, ich wollte mal zum Ende der Sendung was Positives sagen. Klar, demjenigen jetzt, der jetzt krass irgendwie Sorgen hat finanziell, dem kann ich jetzt nicht irgendwie sagen, hey, genieß mal ein bisschen den Tag, ne? Der muss seine Probleme in den Griff kriegen, da kann ich nicht helfen, das ist klar. Dem möchte ich auch nicht, da möchte ich auch nicht so frech wirken und dem jetzt einfach sagen, hey, lächel das doch mal alles weg. Wer aber jetzt, sag ich mal, nicht existenziell bedroht ist, dem würde ich wirklich raten, versuch mal wirklich so, wie nennst du das, das hat einen Namen, wenn man sich so auf sich besinnt, was soll ich mal sagen? Ach scheiße,
mir fällt
das
Wort
nicht ein. Nein, das ist das Negative. Egozentrisch. Achtsamkeit. Ach so. Achtsamkeit. Das heißt, du setzt dich einfach mal ganz in Ruhe hin und nimmst mal deine Umgebung wahr. Also manche würden es auch Meditation nennen und so. Und leg mal das Handy weg, leg mal Newsseiten weg und dann merkt man relativ schnell, es gibt zwei Welten. Ne? Es gibt diese wahrgenommene Corona-Welt jetzt und schlimme Nachrichten und das wird abgesagt und das. Und das stresst einen, ne? Das hat eine Wirkung auf einen. Aber wenn man sich jetzt mal zum Beispiel so, ich könnte mich jetzt hier in meinem Studio, ich habe hier hinter mir eine Couch, ich chill mich dahin und dann besinne ich mich mal einfach mal auf diesen Moment und merke, ey, noch... Sagen wir mal so, noch geht's mir gut, ne? Also ich bin topfit, ich bin gesund, ich sitze hier, es ist draußen vor der Tür, scheint die Sonne, es herrscht kein Krieg. Jetzt gerade geht's mir richtig, richtig gut. Also wirklich perfekt geht's mir gerade, ne?
Ja.
Und ich finde, das muss man ab und zu auch mal abrufen. Dass man sich klar macht, ja, krasse Zeiten, bla 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 und muss Dinge regeln, aber es gibt ganz bestimmt auch für jeden von euch da draußen immer so Momente, wo man sagen muss, also wenn ich jetzt nur mal auf diesen Moment achte und gar nicht auf alles, was so passiert und was morgen ist und was gestern war, dann muss ich einfach feststellen, mir geht's gerade gut. Und das Gefühl sollte man vielleicht ab und zu mal so richtig zulassen. Ich finde, das bringt einen mal wieder auch so ein bisschen runter. So, also es kocht alles so ein bisschen runter und dann kann man, so wie ich es mag, ganz rational die Dinge nachher behandeln. So. Mein Wort zum...
Ein Wohlfühltipp von Sinan zum Ende, ja.
Alles klar. Hast du noch irgendwas?
Nee, ich finde, das war ein schönes Schlusswort für heute. Leider eine Corona-zentrische Folge. Aber ging halt nicht anders. Es tun sich auch gerade ein paar Sachen, ne? Haben wir ja gesprochen.
Passiert.
Ja. Gut.
Alles klar.
Dann würde ich sagen, macht's gut, empfehlt uns weiter. Bis dahin.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.